Andacht zu Jona 1. Gott braucht dich, reiß nicht vor ihm aus. Am Anfang hören wir erst einmal den Text, über den wir miteinander nachdenken wollen. Er steht bei dem Propheten Jona im ersten Kapitel. Das Wort des Herrn kam zu Jona, dem Sohn Amittai. Auf, geh nach Ninive in die große Stadt und rede ihr ins Gewissen. Ihr böses Tun ist mir zu Ohren gekommen. Da machte sich Jona auf, den Weg aber genau in die andere Richtung. Er wollte vor dem Herrn nach Tarschisch fliehen. Als er in die Hafenstadt Jaffo kam, lag dort ein Schiff, das nach Tarschisch fuhr. Er zahlte den Fahrpreis und stieg ein, um mit den Seeleuten nach Tarschisch zu gelangen. So glaubte er, dem Herrn aus den Augen zu kommen. Doch der Herr ließ einen starken Wind losbrechen, der über das Meer fegte. Der Sturm wurde immer stärker und das Schiff drohte auseinanderzubrechen. Die Matrosen fürchteten sich und schrien um Hilfe. Jeder betete zu seinem Gott. Dann begannen sie, die Ladung über Bord zu werfen, um das Schiff zu entlasten. Jona aber war nach unten in den Frachtraum gestiegen. Er hatte sich hingelegt und war eingeschlafen. Da ging der Kapitän zu ihm hinunter und sagte, wie kannst du nur schlafen? Auf, bete zu deinem Gott. Vielleicht ist er der Gott, der uns retten kann. Dann müssen wir nicht untergehen. Die Matrosen sagten zueinander, auf, lasst uns Lose werfen. Sie werden uns sagen, wer schuld daran ist, dass dieses Unglück uns trifft. Also ließen sie das Los entscheiden und es traf Jona. Da fragten sie ihn, sag uns doch, wer ist schuld an diesem Unglück? Bist du es? Was ist dein Beruf? Woher kommst du? Wo bist du zu Hause? Aus welchem Volk stammst du? Er antwortete ihnen, ich bin ein Hebräer. Ich verehre den Herrn, den Gott des Himmels. Er hat das Meer und das Festland geschaffen. Da ergriffen die Männer große Furcht und sie sagten zu ihm, was hast du getan? Denn die Männer hatten von seiner Flucht erfahren. Er hatte ihnen erzählt, dass er vor dem Herrn floh. Sie fragten ihn, was sollen wir mit dir tun, damit sich das Meer beruhigt und uns verschont, denn die See tobte immer wilder. Da sagte er zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird es sich beruhigen und euch verschonen, denn ich weiß, dass es allein meine Schuld ist, dass ihr in diesem Unwetter geraten seid. Die Männer aber versuchten mit Hilfe der Ruder das Feld dann zu erreichen, doch sie schafften es nicht, denn die See tobte immer wilder gegen sie. Da schrien sie zum Herrn und beteten, ach Herr, lass uns nicht untergehen, wenn wir diesen Mann jetzt ins Meer werfen. Gib uns nicht die Schuld an seinem Tod, denn du bist der Herr. Wie es dein Wille war, so hast du es getan. Dann packten sie Jona und warfen ihn ins Meer. Sofort beruhigte sich die See und hörte auf zu toben. Da ergriff die Männer große Furcht vor dem Herrn. Sie brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Der Herr aber schickte einen großen Fisch, der Jona verschlang, und Jona war 3 Tage und 3 Nächte lang im Bauch des Fisches. Liebe Zuhörer, Sie kennen sicherlich auch den Filmklassiker Sister Act. Ich muss zugeben, er gehört zu meinen Lieblingsfilmen. Meine Frau stört es zwar jedes Mal, wenn ich mir den Film zum wiederholten Mal ansehe, aber bei diesem Film muss das sein, weil dieser Film ungeheuer viele Aussagen hat, auch gerade für uns Christen. Da ist sie, die Barsängerin Dolores van Cartier. Sie wird Zeugin eines Mordes, den ihr verheirateter Liebhaber verübt. Sie kommt gegen ihren Willen als Schwester Mary Clarence im Rahmen des Zeugenschutzes in ein katholisches Kloster. Dort hat sie natürlich Eingewöhnungsprobleme und wird dann von der Mutter Oberin beauftragt, im Nonnenchor, dessen Gesangskünste desaströs sind, mitzusingen. Sie übernimmt dann die Leitung des Chores, soweit der Einstieg. Was mir noch wichtig in diesem Film ist, Dolores, oder besser Mary Clarence, freundet sich mit 2 Schwestern an und dann bückt sie auch mal aus in die Welt, was die vor dem Kloster befindliche Straße und die gegenüberliegende Kneipe ist. Die beiden Schwestern folgen ihr. Endlich können wir missionieren. Das ist das Resümee der beiden jungen Schwestern. Ganz anders die Reaktion der Mutter Oberin. bei der Reformante, die Mary Clarence erfährt. Ich muss doch meine Schwestern vor dem Bösen in der Welt schützen. Aber wie wir dann sehen, der Same ist gelegt. Es ist etwas in Gang gesetzt, was nicht mehr aufzuhalten ist. Die Öffnung nach draußen in die Welt erfolgt. Die Straße vor dem Kloster wird aufgeräumt und verschönert. Der Kontakt zu den Menschen entsteht und wächst. Leider ist das Schützenwollen vor der bösen Welt in dem Film nicht die Ausnahme, sondern kommt bei uns Christen sehr oft vor. Wir wollen mit dem da draußen nichts zu tun haben. Wir sind doch lieber als Christen der Kuschelclub der Erretteten. So ähnlich ist es in unserem Predigtext bei Jona. Doch dass das mit dem Zurückziehen nicht funktioniert, sehen wir hier. Denn Gott wirkt anders, als wir denken und wollen. Gott geht hier dem Jona nach, auch wenn dieser ausreißt und sich verstecken will. Auch hier und auch bei uns ist das so. Und auch wir können uns nicht vor Gott und vor unserer Berufung verstecken. Die Geschichte mit Gott und Jona beginnt erst einmal ganz normal. Jona wird von Gott in den Dienst als Prophet berufen. Nun, Prophet sein ist sicherlich kein leichter Job. Er beinhaltet viele Gefahren in sich. Er kann das Leben kosten, aber es ist auch etwas Besonderes, ein Prophet Gottes zu sein. Jetzt wird er es Jona aber nicht gern sein wollen. Dennoch ist Jona berufen. Berufen zu einem Dienst, zu einer Aufgabe. Man macht das nicht von sich aus. Gott steht dahinter, gibt dem Propheten die Vollmacht. Es ist kein leichter Job, den Jona da machen soll. Sein geliebtes Israel verlassen. Sozusagen den Schutzraum, wie vorhin die Nonnen das Kloster. Und in die damals größte Stadt im mächtigsten Land zu gehen. Und dort den Untergang zu verkünden. Nach Ninive, in die Hauptstadt des Assyrischen Reiches. Machen wir uns nichts vor. Das bewirkt bei dem Propheten Ängste, große Ängste, auch wenn er eigentlich Gott auf seiner Seite hat. Doch die Macht der Menschen ist groß, bei denen er auftreten soll. Besonders weil die Assyrer, also die Leute von Ninive, als besonders blutrünstig verrufen sind. Und schnell kurzen Prozess mit solchen Leuten wie ihm machen, der da ein paar Drohungen ausspricht. Da können wir uns sicher das gut vorstellen, dass da das Herz in die Hose rutscht. Darum hat sich Jona entschieden, statt nach Osten lieber nach Westen zu ziehen und dem lieben Gott aus dem Weg zu gehen. Weit weg, am liebsten bis nach Spanien, damit er ihn nicht findet. Denn mit Tarschisch ist hier nicht eine Stadt in Kleinasien gemeint, sondern eine Provinz in Spanien, weit hinter Gibraltar. So weit hatte Jona vor Gott zu fliehen. Vielleicht geht es uns auch so. Da wissen wir um eine Aufgabe, für die wir uns berufen fühlen. Ein Dienst, vielleicht im Ehrenamt, in der Kirchgemeinde oder in der Kommunalgemeinde oder in der Nachbarschaft. Oder wir wissen darum, dass wir jemand vielleicht wieder die Hand zur Versöhnung reichen sollten und laufen doch weg. Wir haben viele Gründe dafür. Sicher recht gute Gründe. Keine Zeit, die Familie, die Arbeit und vieles mehr. Doch es lässt uns nicht los. Wir laufen weg, weit weg. Vielleicht laufen wir als Gemeinde in diesen Tagen weg, wenn wir Menschen in der Corona-Pandemie helfen und beistehen müssten. Auch das müssen wir uns heute immer neu fragen. Ich höre da die Vorwürfe mancher Leute. Die Kirche hat in der Corona-Pandemie versagt. Sind diese Vorwürfe berechtigt? Sind sie uns gegenüber berechtigt? Haben wir versagt? Nun, Jona findet tatsächlich ein Boot. Er hat auch das nötige Geld, um die Überfahrt zu bezahlen. Wir müssen wissen, der Kapitän und die Schiffsleute sind erfahrene Seeleute. Denn das waren die Phönizier, die damals den Schiffsverkehr im Mittelmeerraum bestimmten. Sie kennen diese Route übers Mittelmeer bis nach Spanien und hatten manchen Sturm getrotzt. So war für sie ihr Passagier erst einmal nichts Besonderes. Vielleicht fiel er wegen seines Gehetztseins auf. Dennoch war dann diese Schiffsfahrt anders als alle bisherigen. Seestürme hatte der Kapitän und seine Mannschaft schon viele erlebt und gemeistert. Doch dieser Sturm war größer und stärker als alle bisherigen. Sie hatten von Anfang an die Ahnung, dass dieser Seesturm nicht bloß eine Wetterunbilde sein kann, sondern dass da mehr dahinter steckt, dass da ein Gott wirkt. Deswegen blieb ihnen nur noch eins übrig, zu beten, jeder zu seinem Gott. Er möge sie doch retten. Die Seeleute waren gestandene Matrosen. Ihnen machte schlechtes Wetter normalerweise nichts aus. Doch dieser Sturm muss in der Tat furchterregend gewesen sein, weil man alle bekannten und unbekannten Götter anrief. Nur einer tat es nicht. Jona mitten in der größten Katastrophe liegt dieser im Schiff und schläft. Aber das ist kein Gottvertrauen, dass Gott vielleicht in der Not retten wird. Nein, denn Jona hat sich vor der Gefahr in den Schlaf geflüchtet. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wenn einem eine schlimme Sache begegnet. Da möchte man manchmal am liebsten ins Bett und sich unter der Bettdecke verkriechen. So ist es hier bei Jona. Dagegen sind die Seeleute hellwach, auch geistlich. Sie sind auch offen für den Gott Jonas, ihn anzurufen. Offener als Jona selber. Erst der heidnische Kapitän muss Jona aus seiner geistlichen Lethargie wecken und auffordern. Bete zu deinem Gott. Vielleicht ist er der Gott, der retten kann. Dann machen die Seeleute etwas für uns Ungewöhnliches. Aber es kommt doch einige Mal in der Bibel vor. Und in der Antike war das nichts Ungewöhnliches. Sie werfen das los, um die Schuldfrage zu klären. Und es trifft, wie kann man es auch nicht anders erwarten, Jona. Und Jona gibt auch zu, dass er schuldig ist und dass er vor seinem Gott floh. Aber statt in Panik zu geraten oder gleich Jona über Bord zu werfen, handeln die Seeleute richtig vorbildlich. Sie hören sich an, was Jona zu sagen hat, um die richtige Entscheidung treffen zu können. Sie erweisen ihm und seinem Gott den größten Respekt. Selbst als Jona ihnen vorschlägt, ihn über Bord zu werfen, machen sie es noch lange nicht. Ja, sie tun ihr Möglichstes, um das zu vermeiden. An jedem Punkt der Geschichte stellen sie Jona mit ihrem Verhalten in den Schatten. Nun stellt sich uns die Frage, sind wir nicht manchmal wie Jona? Laufen wir nicht vor Gott weg, obwohl er für uns einen Auftrag hier in unserer Welt hat, hier in unserem Ort, in unserem Dorf, in unserer Kirchgemeinde, in unserer Nachbarschaft, da wo wir leben? Möchten wir nicht manchmal weit weg sein von dem, was unser Ruf und unser Auftrag als Christen in unserer Welt ist? Doch dann kommen sie, unsere Mitmenschen, und fragen uns als Kirche, als Gemeinde, als Christen nach unserem Engagement für das Gemeinwohl. Wo seid ihr Christen? So wie hier ein heidnischer Schiffskapitän den heiligen Propheten Gottes getadelt hat. Er wirft ihm vor, dass er sich nicht um das Wohl der Menschen in dem Schiff kümmert, die doch buchstäblich alle mit ihm im gleichen Boot sitzen. Wir alle, Gläubige und Nichtgläubige, sitzen in demselben Boot. Auf niemand trifft dieses alte Sprichwort mehr zu als auf Jona hier. Wenn eine Stadt oder eine Kommune unter hoher Kriminalität leidet oder unter einer Epidemie, wie wir jetzt alle in unserem Land unter der Corona-Pandemie leiden, oder das Trinkwasser knapp wird oder die Arbeitslosenquote in die Höhe schnellt, wenn es wirtschaftlich oder sozial Probleme gibt, sitzen wir alle im selben Boot. Wir haben dann gemeinsam zu handeln. Dort in dem Schiff wohnt Jona in demselben Viertel wie diese Seeleute. Damals gab es keine Passagierkabinen. Und selbst wenn, der Sturm, der eine Person bedroht, bedroht die ganze Gemeinschaft. Darum ist gemeinsam zu handeln. Jona hat die Flucht ergriffen, weil er nicht für das Wohl der Heiden tätig werden wollte, sondern ausschließlich für das der Gläubigen. Er wollte nur Prophet in Israel sein. Ob er dort seinen Job gut gemacht hat, das steht noch auf einem anderen Blatt. Doch hier zeigt Gott ihm, dass Gott der Gott aller Menschen ist. Jona musste lernen, dass er Teil der gesamten Menschheit ist und nicht nur einer bestimmten religiösen Gruppe. Das gilt auch für uns heute. Gott will, dass wir Menschen aus anderen Ethnien und Religionen mit Achtung, Liebe, Großzügigkeit und Gerechtigkeit begegnen. Jona nutzt nicht die Möglichkeiten, die sein Glaube ihm bieten, um das Leiden seiner Mitbürger zu lindern. Er sagt ihnen nicht, wie sie eine Beziehung zu dem Gott des Himmels der Erde aufbauen können. Er nutzt noch nicht einmal seine eigene Beziehung zu Gott einmal dazu, seine Mitmenschen zu lieben und ihnen ganz praktisch zu helfen. Viel lieber lässt er sich in ein Grab werfen, um zu sterben. Er reist immer noch vor Gott aus, flüchtet sich jetzt in die tiefsten Tiefen des Meeres. Aber auch da ist Gott. Wie heißt es schon im Psalm 139? Nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so wird auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Ein weiterer Grund, warum sich Jona so dagegen gewehrt hat, als Bußprediger nach Ninive zu gehen, war, dass für sein Selbstbildnis das Ethnische wichtiger als das Religiöse war. Wie kann für jemanden mit einer geistig oberflächlichen Identität der Auftrag, andere Völker zum Glauben an Gott zu rufen, attraktiv sein? Jona war seine Beziehung zu Gott weniger wichtig als seine Nationalität. Das wird in seiner Antwort an die Seeleute deutlich. Er sah sich als ein Hebräer und erst dann kam sein Glaube an Gott. Es wird deutlich, wenn er zwischen seiner Nation und Gottes Wort wählen müsste, lieber stehe ich zu meinem Volk, als dass ich Gottes Liebe und Wort in eine fremde Gesellschaft trage. Leider finden wir diese Einstellung heute auch bei vielen Christen. Es ist nicht einfach das Ergebnis mangelhafter Bildung oder kultureller Scheuklappen, sondern wird durch die Beziehung zu Gott bestimmt, die sie durch Jesus Christus haben. Diese ist nicht tief genug ins Herz gedrungen. So wie bei Jona definieren sie dann Gott und seine Liebe nicht als die grundlegendste Schicht ihrer Identität. Diese muss aber nicht nur Nationalität sein, sondern kann auch Karriere, Hobby, Familie oder anders heißen, welches die Entwicklung eines christlichen Selbstbildes blockieren kann. Die Heiden, hier erst einmal die Seeleute und dann auch die Leute von Ninive, sind für Jona nicht einfach anders. Sie werden für ihn zu den anderen, die er gleich auf mehrfache Weise ausgrenzt. Wo grenzen wir aus, bewusst oder auch unbewusst? Den Seeleuten blieb am Ende nichts anderes übrig, als Jona ins Meer zu werfen. Aber wenn wir den Text lesen, spüren wir den Widerwillen, den sie dabei empfinden. Sie gehen davon aus, dass sie diesen Menschen töten und damit vor Gott schuldig werden. Sie rufen schon im Vorfeld um Vergebung und Erbarmen beim Gott des Propheten Jona. Der Sturm legt sich, das Meer wurde wieder ruhig. Aber das Leben der heidnischen Seeleute veränderte sich. Gottvertrauen und Glaube entstand und wuchs. Sie sind tief beeindruckt von dem, was sie da erlebt haben. Als das Meer sich auf der Stelle beruhigt, werden sie von einer noch größeren Furcht gepackt als der Angst vor dem Ertrinken. Aber diese Furcht unterscheidet sich qualitativ von dem vorherigen. Es ist die Furcht vor dem Herrn, Gottes Furcht. So wurde Jona auf seiner Flucht vor Gott zum Missionar wider Willen. Dennoch steht seine Aufgabe, Ninive das Gericht zu verkünden. Und Gott lässt ihn nicht los, bis er es tut. Auch uns lässt Gott nicht los. Er geht mit uns. Und da, wo wir versagt haben, können wir wieder neu beginnen. Auch im Umgang mit denen, die nicht an Gott glauben und auch uns brauchen. Amen.